Das Jazzgespräch.
Hallo Dieter.
Hallo Stefan.
Heute ist der 8. Jänner auf meinem Kalender. Das ist eine gute Gelegenheit, ein schönes neues Jahr zu wünschen dir und unseren mittlerweile ca. 127.000 Hörern und Hörerinnen, selbstverständlich.
Ich hoffe, du hast noch nicht Sauerkraut gegessen und unsere Hörerinnen auch nicht, weil auch der Jänner, mein Lieber, das ist ja schon gar nicht mehr wahr, das neue Jahr.
Sauerkraut steht gerade am Herd, um ehrlich zu sein.
Na bitte, dann hast du gerade einen Klick gehabt, ne? Dann ja. Lass uns doch bitte jetzt gleich starten mit unserer wunderbaren Sendung
und Testgespräch. Ja, machen wir doch gerne. Eine Frage noch, hast du die Sternsinger erfolgreich abgewehrt?
Sie waren offensichtlich noch nicht bei mir oder ich habe sie so gut ignoriert, dass ich sie nicht bemerkt habe.
Gut, das ist schön. Nichts gegen euch, liebe Sternsingerinnen und Singer, aber vor meiner Tür brauche ich euch nicht. Ja, bevor wir zum eigentlichen Thema kommen, habe ich mir gedacht, es ist ein guter Zeitpunkt, um einen Rückblick auf das Jahr 2022 zu machen und jener zu gedenken, die wir in der Jazzwelt verloren haben heuer.
Oje, oje, ja. Du hast recht, ja, man sollte es tun.
Ja. Wir haben ja den Pharoah Sanders, ich glaube, das ist der bekannteste Musiker im Bereich des Jazz, der heuer von uns gegangen ist, schon eine Sendung gewidmet. Wir waren sehr überrascht und traurig über das sehr, sehr rasche und frühe Ableben der Jamie Branch. Aber ein paar sind uns durch die Lappen gegangen. Wir haben zum Beispiel auch einen Cracken Moncur III., der uns verlassen hat.
Das ist mir gar nicht wirklich bewusst gewesen und tut mir wirklich weh, weil das ist einer meiner Lieblingsmusiker.
Richtig, dem werden wir auch irgendwann eine Sendung widmen. Der hat zwar sehr wenig Gelegenheit gehabt, unter seinem Namen oder unter seiner Leitung Alben aufzunehmen, aber er hat eigentlich bei vielen maßgeblichen Alben mitgespielt.
Und ich habe so ein bisschen einen vagen Verdacht, dass er vielleicht heute auch eine kleine
Rolle spielt. Das könnte schon sein, ja. Er ist Mitte 80 geworden, also hat wenigstens ein schönes Alter erreicht.
Na gut, wer ist noch von uns gegangen, traurigerweise, Stefan?
Ramsey Lewis zum Beispiel. Einer der Jazzmusiker, der mit, wie hat das geheißen, einen wahnsinnigen Hit hatte. Ich habe es vergessen, wie dieser Song heißt. Und diejenigen, die sich auskennen und uns jetzt zuhören, die werden sich denken, Gottes Willen, was haben wir denn heute für Laien am Ohr. Wie hat denn dieser geheißen? Der In-Crowd, glaube ich, hat der Song geheißen. Ramsey Lewis, sagt er nichts?
Nein.
Gut, also ich sehe nur blasses Staunen. Dann darf ich weitergehen zu jemandem, den du wahrscheinlich doch kennst, nämlich unsere liebe Bette Davis.
Das tut auch weh. Das ist auch eine tolle Musikerin gewesen.
Ja, eigentlich mehr eine Funk-Sängerin, denn eine Jazz-Sängerin und hat vier tolle Alben.
Und für die, die es jetzt nicht gerade präsent haben, Davis tatsächlich, weil sie die Gattin von Miles Davis war.
Genau, aber das ist nicht der Grund, warum wir sie hier ehren, sondern es geht um ihre Musik.
Ja, tolle Musikerin, die auch den Miles Davis sehr inspiriert hat. Vielleicht sogar ja. Sie, mehr ihn als er sie.
Dann haben wir verloren den Bruder von Albert Mangelsdorf. Ich weiß seinen Vornamen nicht, ich habe ihn vergessen, aber der war auch Jazzmusiker. Mhm. Ja, was mich auch erstaunt hat, der Sohn von Don Cherry hat auch das Licht ausgeschaltet.
Oh je.
Ja.
Der war sicher noch nicht allzu alt.
Nein, der war sicher noch nicht allzu alt, das ist richtig. Ja, es sind dann weitere, es sind sicher Hunderte, wir haben keine Zeit, die aufzuzählen und viele davon kenne ich auch nicht.
Ja, aber Stichwort von uns gegangen, Stefan, weil unser Künstler des heutigen Gespräches ist leider Gottes auch viel zu früh von uns gegangen, nicht dieses Jahr, sondern viel, viel früher schon, im zarten Alter von 75 und hat aber trotzdem ein bemerkenswertes Werk hinterlassen bis knapp vor seinem Tod. Es handelt sich um den wunderbaren, einzigartigen und großartigen Robert Bobby Hutcherson.
Ja, und um den geht es heute. Wir haben uns wieder viel Zeit genommen, also zumindest ich habe viel Zeit genommen, um seine Alben durchzuhören. Ich kannte bisher nicht wahnsinnig viel von ihm. Ich habe mich vor allem auf die 60er und 70er Jahre konzentriert und ich muss sagen, das wird wieder eine Sendung, deren Vorbereitung für mich ins Geld gehen wird. Weil da sind doch einige Alben dabei, da kann ich leider mich nicht zurückhalten, die muss ich nachkaufen. Wird aber ohnehin schwierig werden, weil es, soweit ich den Markt überblicke, gibt von Bobby Hutcherson jetzt auf LP nicht wahnsinnig viel. Vieles ist nicht wiederveröffentlicht, beziehungsweise wenn es wiederveröffentlicht wurde, dann gibt es die auch schon nicht mehr. Wir haben ja vor kurzem bei der Weihnachtssendung über ein Album geredet, das jetzt tatsächlich in der Tone Poet-Serie wieder das Licht der Welt erblickt hat. Das war nämlich Stick Up. Aber ansonsten schaut es schwarz aus.
Ja, und zwar interessanterweise durchaus nicht nur am Vinyl, sondern auch am CD-Markt. Wobei es so ist, dass jetzt so peu à peu wieder vor allem seine frühen großartigen Blue Note-Werke, wir werden dann gleich darauf kommen, jetzt wieder aufgelegt werden. Also es ist durchaus möglich, neben der Stick-Up jetzt zum Beispiel die Happenings abzugreifen, die Dialogue, die Components, die Oblique, also die tauchen auf und demnächst wird eine weitere rausgegeben, eine Harold Land Kooperation, die San Francisco. Zu allen werden wir sicher später jetzt oder jetzt gleich noch ausführlicher kommen.
Genau, wollen wir uns vielleicht mal kurz mit dem Instrument auseinandersetzen, das der Bobby Hutcherson spielt.
Ja, bis zu einem gewissen Grad, er ist ein Vibraphonist, bis zu einem gewissen Grad ist für mich persönlich eigentlich dieses durchaus eher nicht so wahnsinnig gebräuchliche Instrument im Jazz. Nämlich, also es ist sehr wohl gebräuchlich, aber es gibt eigentlich gar nicht so viele Superstars im Jazzbereich, die Superstars des Vibraphons sozusagen. Und für mich persönlich und ganz subjektiv ist der Bobby Hutcherson der Masters auf dem Vibraphon. Die wenigen anderen, die es gegeben hat, die sozusagen auch Größe gehabt haben, haben es aber durchaus in sich. Es handelt sich immerhin um Leute wie den Milt Jackson oder den großartigen, wie heißt er doch gleich, hilf mir aus.
Na, großartig finde ich jetzt nicht. Ich weiß nicht, ob du den Lionel Hampton meinst oder nicht.
Den Lionel Hampton, genau.
Ne? Aber ja, er ist natürlich ein großartiger Musiker, aber es macht nicht die Musik, die ich gerne höre. Das ist so der Plattenbestand meiner Eltern, der dort übergeblieben ist. Da, es gibt auch noch den Red Norvo. Den kenne ich aber auch nur namentlich.
Red Norvo auch sehr gut, ja, muss man sagen. Es ist toll. Und ich denke, der Victor Feldman hat nicht nur Piano gespielt, sondern auch Vibraphon. Also es gibt schon einige durchaus maßgebliche Musiker, die wirklich was drauf hatten, wenn es auch wenige waren. Das waren alles Größen. Und trotzdem war unter diesen, aus meiner Sicht, der Bobby Hutcherson der Größte. Nicht nur, weil er die zeitgemäßeste Musik gemacht hat und am stärksten Einfluss genommen hat, eigentlich auf die Entwicklung des Jazz mit seinem Vibraphon, sondern weil er einfach auch ein wirklich genialer Musiker war, dem vor allem eine Qualität eigen war. Er ist nicht nur selber ein großartiger Musiker gewesen, sowohl was Komposition als auch was seine Technik und seine Inspiration am Instrument selber betrifft, sondern er hat ein Talent gehabt, sowohl, wie soll ich sagen, mediokre Jazz-Zeitgenossen, als auch die ganz, ganz Großen neben sich zu scharen und sie zu Sonderleistungen herauszufordern. Und das aber eben nicht nur auf seinen eigenen Werken, sondern er hat auch ein riesiges Kompendium an wirklich bahnbrechenden Meilensteinen der Jazzgeschichte als Sideman, als Mitmusiker hinterlassen. Und das sollte man zumindest dann taxativ aufzählen, was wir da nicht vergessen sollten.
Wenn wir dazukommen, dann musst du ein bisschen weniger reden. Naja. Alles gut.
Man hört mich sprachlos.
Vielleicht noch zum Instrument selber. Vibraphon ist ein Metallschlaginstrument. Also die Tasten sind aus Metall im Gegensatz zum Xylophon. Und das Vibrato beim Vibraphon wird durch, soweit ich es verstanden habe, elektrische Klappen erzeugt.
Und das Vibraphon hat natürlich auch die interessante Qualität, wenn man sozusagen jetzt quasi musiktheoretisch oder vielleicht sogar instrumentengeschichtlich betrachtet, dass es im Jazz so ein bisschen ein Bindeglied ist in der Rhythmusgruppe zwischen dem Schlagzeug und dem Piano. Es ist nämlich, hat sowohl die harmonischen Eigenschaften eines Pianos, die melodischen harmonischen Eigenschaften, als auch eben die rhythmischen Eigenschaften eines Schlagzeugs. Und wie gesagt, damit ist es irgendwo so ein bisschen ein Bindeglied. Und was der Bobby Hutcherson auch ganz großartig verstanden hat, ist, dieses Instrument genau mit diesen beiden Qualitäten einzusetzen. Und er hat auch sehr, sehr maßgebliche Werke eingespielt mit Musikern, die Großmeister des Pianos gewesen sind, der Keyboards gewesen sind. Also das geht sich super gut aus. Und auch die Schlagzeuger, die er da um sich versammelt hat in seinen diversesten Aufnahmen, sind allererste Sahne gewesen. Also sozusagen quasi damit wäre gleich die Frage geklärt, naja, ist es dann so, wenn man Vibraphon spielt, dass irgendwo das Piano in den Hintergrund treten muss oder das Schlagzeug eine untergeordnete Rolle spielen muss? Na, mitnichten. Wir werden, wie gesagt, dann sicher Beispiele dafür finden.
Ja, also kurz gesagt, er hat beide Instrumente nicht verbannt in seinen Aufnahmen. Das Klavier gibt es sehr oft, das Schlagzeug gibt es immer. Es gibt eine Aufnahme, zumindest eine, die ich kenne, da gibt es gar kein anderes Instrument, sondern nur Tasten, also Schlaginstrumente, die der Bobby Hutcherson alleine spielt. Da kommen wir dann am Schluss noch dazu. Mhm. Gut, es gibt eigentlich, wenn man die 60er Jahre anschaut, nur ein Label, auf dem der Bobby Hutcherson aufnimmt, das ist Blue Note, soweit ich das jetzt im Auge habe und richtig verstanden habe und gesehen habe. Das heißt, eines der wichtigsten Jazz-Labels hat den Bobby Hutcherson verpflichtet. Eigentlich würde das möglicherweise gar nicht stattgefunden haben, wenn nicht der Milt Jackson und vielleicht auch vorher der Lionel Hampton Erfolg gefeiert hätte, weil das ist ja ein Instrument, das man jetzt nicht unbedingt einem Leader zuschreibt, einer Band.
Also ich wage die Behauptung, ich verstehe, was du meinst und möchte dir durchaus recht geben. Ich wage trotzdem die Behauptung, selbst wenn es mit Jackson und vorher Lionel Hampton nicht gegeben hätte, oder nicht einmal vorher, ich glaube, die sind ja durchaus auch zeitgleich gewesen, wenn das Vibraphon im Jazz nur für den Bobby Hutcherson erfunden worden wäre, dann wäre er derjenige gewesen, der ihm den notwendigen Raum gebracht hätte, weil er wirklich auf so eine umfassende, tolle Art und Weise Musik gemacht hat mit dem Ding. Das ist wirklich großartig. Und wie du richtig sagst, es hat sich ganz, ganz viel von seinem Werk eigentlich zwischen, ich sage mal, Mitte der 60er bis Ende der 60er, könnte man sagen, abgespielt, alles auf Blue Note. Auch viele der Sachen, wo er Sideman gespielt hat, sind auf Blue Note eingespielt worden. Und es ist nur deswegen nicht das Einzige, worüber wir heute reden sollten, weil der Bobby Hutcherson wirklich bis knapp vor seinem Tod, auch in den späteren Jahrzehnten dann, bis hinein fast in die Jetztzeit, also bis vor wenigen Jahren, Großartiges auf anderen Labels und in anderen, sage ich mal, musikalischen Epochen geleistet hat. Aber das war schon einmal wirklich, diese genannten 5 Jahre, die waren schon einmal wirklich bahnbrechend. Und im Grunde genommen könnte man auch sagen, etwas despektierlich, seine zweite Platte ist bereits der Schlag gewesen, wo er eigentlich alle Wünsche erfüllt hat. Für mich eigentlich also wenn man sagt, seine tollste Platte ist, das wird es seinem riesigen Oeuvre nicht gerecht. Aber die Platte, die Inselplatte, die ich sozusagen quasi mitnehmen würde und die ich empfehlen würde, wenn man sich von Hutcherson, wie wir schon so oft gesagt haben, nur eine Platte zulegen möchte, es handelt sich um die Dialogue aus dem Jahr 1965.
Mhm. Ich greife noch kurz zurück in die Vergangenheit. Die erste Aufnahme unter seinem Namen, die ich sehe, ist der Kicker. Das ist 2 Jahre zuvor entstanden, mit einer interessanten Besetzung, weil da war der Joe Henderson am Saxophon und der Grant Green an der Gitarre beteiligt. Und übrigens ein gewisser Duke Pearson, von dem wir auch schon gehört haben, im Zusammenhang mit Weihnachtsliedern, die verjazzt wurden.
Mhm.
The Kicker ist ein klassisches Hardpop-Album. Nichts daran auszusetzen, aber auch jetzt nichts, was man besonders hervorheben müsste. Interessant eigentlich, aber für mich ist, was hat der Bobby Hutcherson in der ersten Hälfte der 60er Jahre gemacht, ja, nachdem es nur diese eine Aufnahme gab und erst 65 dann komplette Kehrtwende mit Dialogue, du hast das gerade gesagt, mit Freddie Hubbard und Sam Rivers und Andrew Hill und ein Werk, das schon in das New Sync geht, ja, also sehr viel Free-Anteile, modaler Jazz, also komplett anders. Also ich nehme mal an, ohne dass ich es jetzt nachrecherchiert habe, dass der Bobby Hutcherson in der ersten Hälfte der 60er Jahre vor allem als Begleitmusiker tätig war. Aber das weißt du wahrscheinlich besser.
Ja, wobei man sagen muss, dass er eigentlich in dieser Zeit, wenn ich mal da kurz auf meine Liste schaue, oh ja doch, da hat er sich schon sehr, sehr, sehr wichtig gemacht. Das erste Mal, glaube ich, sogar tatsächlich beim Newport Festival, wo das New Sync das erste Mal so richtig aufgeschlagen ist und dann auch tatsächlich auf der legendären Platte New Sync at Newport festgehalten wurde, wo er gemeinsam mit dem Archie Shepp eine Plattenseite lang wirklich großartige Musik macht. Die zweite Seite gehört dem John Coltrane Quartett. Und ich glaube, es ist fast Common Sense durchaus unter den Fans von John Coltrane, dass die New Sync at Newport, dass da die Seiten, wo der Archie Shepp mit dem Bobby Hutcherson spielt, eigentlich die fast noch spannendere ist. Also da ist er das erste Mal aufgeschlagen, 1960.
Entschuldigung, nur kurz unterbrechend, also sie ist nicht nur fast, sie ist tatsächlich die spannendere, das haben wir ja schon in der Sendung über Archie Shepp festgestellt, dass diese zweite Seite eigentlich die bessere ist. Mhm. Es gibt natürlich auch mittlerweile das Coltrane-Konzert zur Gänze von Newport auf einer anderen Ausgabe und auch gut, aber gerade auf der ist der Shepp-Beitrag der bessere.
Ja. Naja, und dann ist es eigentlich, hätte ich nur mehr eine zweite zu bieten aus dem Jahr 1962, wo er als Begleitmusiker aufgetreten ist, eines gewissen Eric Dolphy, nämlich auf der Iron Man und mit unserem geliebten Eric Dolphy hat er dann weitere zwei Jahre später in unserem Geburtsjahr 1964 eines der bahnbrechendsten Jazz-Alben überhaupt gemacht, nämlich Out to Lunch.
Genau, womit man schon bei seinen Highlights als Sideman sind. Okay, na gehen wir kurz zurück zu seiner Diskografie, also 65, das Dialogue-Album, das sticht schon heraus, also nicht nur von der Qualität her, sondern auch, weil die Musik anders ist. Weil 66, das ist eigentlich jetzt eines der produktivsten Jahre des Bobby Hutcherson, zumindest wenn man das an seinen Veröffentlichungen misst, gab es gleich drei Alben, Happenings, Stick Up und Components. Wobei ich nicht weiß, ob die jetzt alle im Jahr 66 aufgenommen wurden oder vielleicht auch schon ein bisschen früher und dann ist im Jahr 66 wohl als Folge des Krisenerfolgs von Dialogue erschienen sind. Die gehen aber wieder weg vom Free und vom New Sync und gehen wieder in eher konventionellen Hardpop, was jetzt auch nicht negativ zu urteilen ist, aber es ist eine Abwendung wieder von Dialogue.
Wobei es so ist, dass bei all diesen Platten das New Sync nicht ganz weg ist, sondern sich meistens auf zumindest einem Stück ansatzweise wiederfindet, was ein bisschen sicher auch mit der modalen Spielweise des Bobby Hutcherson zu tun hat und natürlich auch mit dem Vibraphon an sich, dass ja eigentlich diese, wie soll ich sagen, sehr rhythmische, abstrakte Spielweise des Jazz durchaus begünstigt. Und der Bobby Hutcherson hat es zu einer echten Meisterschaft gebracht.
Mhm. Ja, da könntest du natürlich recht haben. Ja. Die Musiker, die wir da haben, ich zähle es jetzt nur beispielhaft auf. Wieder mal der Joe Henderson, Freddie Hubbard kommt wieder ins Spiel. Aber erstmals auch der Herbie Hancock am Klavier, 66, auf zwei Alben. Und das ist genau das, was wir eigentlich von Beginn an schon gesagt haben, das Vibraphon, das Mr. Hutcherson ersetzt das Klavier nicht, sondern beide Instrumente bereichern einander.
Tatsächlich, ja, so ist es. Ja. Aber was danach kam, ist nicht weniger gut, vielleicht nicht mehr ganz so spektakulär, aber trotzdem alles wirklich erste Sahne, alles weiterhin auf Blue Note erschienen. Interessanterweise in den nächsten Jahren, ich sage mal so 67 bis eigentlich bis, ja, 67 bis 69, 70, war der Bobby Hutcherson so produktiv, dass einige der Werke, die in der Zeit entstanden sind, dann in den Archiven verschwunden sind und zu späteren Zeiten teilweise 10, manchmal sogar noch länger gebraucht haben, bis sie dann auf den Markt geworfen wurden. Aber beschäftigen wir uns vielleicht mal zunächst mit einem oder mehreren Werken, die tatsächlich auch wirklich gleich im Produktionsjahr erschienen sind. Das wäre dann nämlich zum Beispiel die Oblique, auch eine sehr schöne Platte. Die Total Eclipse, die ich persönlich eigentlich sehr gerne mag und wo er das erste Mal, wenn ich mich nicht irre, mit dem Harold Land am Saxophon eine Kooperation eingegangen ist, die dann auch viele Jahre lang angehalten hat und zu sehr spannenden Werken geführt hat.
Gut, stopp, who is Harold Land?
Naja, ein Saxophonist, der in Wirklichkeit unter eigenem Namen, glaube ich, gar nicht einmal so besonders in den Köpfen der Jazz-Community präsent ist. Also
obwohl er im Übrigen, ich habe das recherchiert, ein Riesenwerk hinterlassen hat.
Mhm. Gibt es da irgendwas, was du uns empfehlen könntest?
Nein, ich kenne das alles nicht. Ich weiß nur aus dem, was ich gehört habe von Bobby Hutcherson, dass der Harold Land hier offensichtlich einen äußerst positiven Einfluss auf die Musik hatte. Weil alle diese Alben, die er mit dem Harold Land eingespielt hat, sind eigentlich großartig.
Absolut, wobei das Charmante an der Geschichte auch ist, finde ich, dass er mit dem Harold Land dann eigentlich den Sprung hineingemacht hat in die beginnenden 70er Jahre, wo dann die Fusion gekommen ist. Und er hat es mit dem Land und durchaus auch mit anderen geschafft, nicht in Beliebigkeit abzugleiten, sondern auch erstens einmal immer nebenbei modale Aspekte im Spiel beizubehalten, oft sogar Free Jazz Motive und Free Jazz Spielweisen sozusagen daneben bestehen zu lassen. Das gefällt mir an der San Francisco aus dem Jahr 1970 nämlich besonders gut, wo sich der Free Jazz durchaus neben sehr groovigen Fusion-Nummern findet. Eine von den Platten, die übrigens in den nächsten Wochen als Vinyl herauskommen wird. Und sollte man sich, glaube ich, wirklich vornehmen, die gleich zu kaufen.
Ja, aber erst noch mehr.
Bitte gerne. Zwei Stiegeln werden es schon noch für uns
haben. Ja, zwei werden es noch haben, ja.
Ein ganz, ganz tolles Werk von ihm, das ebenfalls mit Harold Land entstanden ist, im Jahr 1969, ist Now.
Sehr ungewöhnlich. Entschuldigung, ich wollte nicht unterbrechen.
Hm? Mach's.
Ich wollte nicht, also Now ist ein Album, das für mich eine Offenbarung war. Lustigerweise ist die Musik darauf überhaupt nicht vergleichbar mit allen anderen Aufnahmen, die der Bobby Hutcherson gemacht hat, weder vorher noch nachher, noch um diese Zeit. Now ist ein politisches Album, es kommt ein Sänger dazu. Ich habe jetzt die Texte nicht im Kopf, aber es geht wohl um politische Botschaften. Es ist ein Album, das in der Jazz-Community, wenn ich das jetzt so sagen darf, nicht allzu hoch bewertet ist. Aber für mich ist es so abwechslungsreich und dass ich das Album unbedingt brauche. Leider gibt es das nicht. Und da kann ich nur an Blue Note appellieren, bitte wieder veröffentlichen.
Also ich schließe mich dir voll inhaltlich an. Es ist so ein bisschen in der Black Panther-Bewegung und in der politischen Richtung des Jazz, die ja auch vom Archie Shepp sehr stark gefordert und gefördert wurde, beheimatet. Der Sänger ist der The Right Reverend Eugene McDaniels, der später als Gene McDaniels dann auch noch als Sänger aufgetreten ist. Tatsächlich, wie du richtig sagst, ganz eigenständiger Stil, hat aber gar nichts abgegeben abgedroschenes, abgeklatschtes, wie so manche von diesen Black Panther-artigen Jazzversuchen von durchaus auch großen Jazzgrößen wie dem Archie Shepp, da tue ich mir manchmal schwer damit. Und das ist ein durchweg spannendes Album, das aber nicht zuletzt auch davon lebt, dass sich wirklich der Harold Land am Saxophon und der Bobby Hutcherson Improvisationsduelle liefern, die vom Feinsten sind. Also das ist so kreativ, was die beiden da durchwegs die gesamten beiden Plattenhälften abwechselnd da loslassen. Ein großes Vergnügen.
Ich habe ein bisschen den Eindruck, ich mag mich ja komplett irren, aber subjektiv gesehen liegt es daran, dass Bobby Hutcherson offensichtlich da sehr mit großem Ernst an die Sache rangegangen ist, während der Archie Shepp ja in seinem ganzen Werk immer die Ironie mitspielen lässt. Und wenn man dann in Richtung Politik und politische Botschaften geht, dann passt die Ironie nicht ganz rein, weil das Ganze wird dem dann beliebig. Wenn wieder irgendwelche Einsprengsel von Blues oder von Populärmusik oder was kommen, das habe ich beim Archie Shepp. Ja, ein bisschen den Eindruck. Und deswegen war das nie, also das, was er in den 70er Jahren gemacht hat, zumindest in der Zeit, über die wir jetzt gerade reden, so also richtig harmonisch. Ja. Und das hört man beim Bobby Hutcherson überhaupt nicht.
Das ist ein sehr interessanter Gedanke, den du da einbringst, wo ich dir absolut beipflichten möchte. Das Lustige ist, dass wir beide, und ich kann mir gut vorstellen, viele unserer Hörerinnen und Hörer, Ironie und Schmäh sehr schätzen, nämlich nicht nur in ihrem Leben, sondern durchaus auch in der Musik. Trotzdem muss man sagen, ist da fast ein bisschen ernsthaft, vielleicht sogar bierernst musizierende Bobby Hutcherson, da am Ende des Tages erfolgreichere. Weil genau das zieht eigentlich der Bobby Hutcherson, wenn ich auch an seine späteren Werke denke, durch, dass er mit einer fast Bierernsthaftigkeit sozusagen quasi bei der Sache bleibt und sehr, sehr konzentrierte, komplexe, modale Jazzwerke geschaffen hat. Aber nichts daran ist sozusagen quasi langweilig, nur weil es ernsthaft ist, sondern es ist irrsinnig aufregend. Es ist alles, was er macht, irrsinnig aufregend, auch in seinen späteren Werken, ich möchte das nochmal betonen. Obwohl der ganzen Sache, da hast du durchaus recht, im Vergleich zu anderen, wie dem Archie Shepp, vielleicht ein bisschen Humor fehlt. Ja? Aber das ist in dem Fall kein Mangel.
Ja, in dem Fall ist es, glaube ich, auch kein Mangel. Ja? Ja, diese Zusammenarbeit mit Harold Land hat eigentlich nur 3 Jahre gedauert, oder? Knappe 4 Jahre, wenn man 68 noch dazu nimmt. Now haben wir erwähnt. San Francisco haben wir insofern erwähnt, dass wir gesagt haben, das Album wird in Kürze erscheinen und ich werde es mir ganz bestimmt kaufen. Geht in eine andere Richtung als Now. Wie würdest du das sagen? Ist es Fusion?
Es ist, wie ich schon sagte, es ist Fusion, es ist der Beginn. Sie steigen voll in die Fusion-Welle ein, die da gerade heranbricht. Aber wie gesagt, es ist eben wie so oft beim Bobby Hutcherson, dass er eigentlich seine Produktionen, damals waren sie eben noch Platten, durchaus splittet ein bisschen. Früher waren es dann sehr oft, war es ein Splitting zwischen New Thing, / Free Jazz und ich sage mal Hard Bop, modalen Jazz. Später, wie eben auch auf der San Francisco, ist es dann ein Splitting zwischen halb Fusion und halb modal Free, würde ich mal sagen. Das findet sich bei ihm immer wieder. Wie gesagt, auch bei seinen früheren Werken, wo du gemeint hast, dass es sehr oft dann straighter Hardbop war. Er hat es nie ganz konsequent durchgezogen. Er hat immer 1 oder 2 Nummern gehabt, die dann auch eben die andere Seite bedient haben. Also so stellt sich San Francisco dar für mich. Also Halbert angesiedelt im Fusion-Bereich und Halbert angesiedelt im Free-Jazz-Modal-Bereich, sagen wir mal.
Ja, richtig. Ja, 71 dann noch ein weiteres Album, Head On, mit einem großen Ensemble, viele Bläser, viele Percussionists, auch ein sehr schönes Album. Und jetzt müssen wir eigentlich springen auf Ende der 70er Jahre, weil alles, was da in dieser Zeit noch aufgenommen wurde, ist nicht erschienen. Offensichtlich war der Markt dann doch einmal gesättigt. Und die Aufnahmen, die im Archiv verschwanden, wurden aber dann Ende der 70er Jahre doch veröffentlicht, Gott sei Dank. Das ist, glaube ich, Spiral, wieder mit Harold Land und Medina. Und Patterns weiß ich jetzt nicht, wie alt diese Aufnahme ist.
Patterns ist aus dem Jahr 1968 und wurde 1980 rausgegeben.
Hast du okay, gesehen? Also das war ein Album vor Harold Land eigentlich. Ja. Alle Alben auch absolut empfehlenswert. Mir hat das alles gut gefallen. Wir haben da ein bisschen andere musikalische Einflüsse, die Anfang der 70er Jahre so aufgekommen sind, ein bisschen ins Afrikanische, ein bisschen ins Islamische, Asiatische, Kleinasiatische. Nein, man sieht es auch an den Titeln der Stücke, also Medina, Ankara, ja, und so weiter und so fort.
Ja. Ich würde gerne sozusagen quasi da die dazugehörigen Platten, die in der Zeit dann rausgekommen sind, zumindest das nur einmal erwähnt haben. Nämlich sozusagen, was wie du richtig gesagt hast, vieles ist ja dann später rausgekommen, was eigentlich schon früher produziert wurde von Blue Note, aber es sind tatsächlich auch auf so klassischen, sage ich einmal, Fusion, Jazzrock Labels Platten rausgekommen, die alle nicht unsympathisch sind, und ich möchte zumindest 3-4 davon explizit erwähnen. Das ist für mich die Live at Montreux in Woody Shaw aus dem Jahr 1973. Ich weiß, du bist kein Fan davon. 74 auch mit Woody Shaw die Sirius, die hast du, glaube ich, eh schon erwähnt. 75 Montara, nicht uninteressant. Fast ein bisschen Kaufhausmusik, aber Kaufhausmusik vom Besten.
Naja, dann, Montara war, darf ich kurz unterbrechen?
Ja, natürlich.
Montara hieß insofern interessant, weil das eine Kooperation mit Willy Bobo war, ein lateinamerikanischer Percussionist. Es gibt da auch also lateinamerikanisch angehauchte Stücke auf dem Album, und das ist nicht das Schlechteste. Unter anderem auch Oye Como Va. Den Song kennst du. Der ist hier.
Santana
genau.
Santana-Song, genau. Fassung. Richtig, nein, also, und auch die anderen Scheiben, die dann in der nächsten, im Gefolge entstanden sind, wie Knuckle Bean 77 mit Freddie Hubbard oder Un Poco Loco 1980 mit John Abercrombie, sind alle absolut fein und gut. Der nächste Meilenstein 1982, glaube ich, liegt dir besonders am Herzen.
Ja, aber darf ich noch kurz zum Montreux Jazz Festival was loswerden?
Ja, bitte unbedingt, ja.
Ja, also die Aufnahme, die am Montreux Jazz Festival aufgenommen wurde mit dem Woody Shaw, das hast du erwähnt, spiegelt für mich wieder das, was ich am Montreux Jazz Festival kritisiere. Es ist tatsächlich ein wichtiges, vor allem für Europa, Festival, das gibt es, glaube ich, schon seit Ende der 60er Jahre. Wir haben dort viele Jazzgrößen gehabt, wir haben viele Rockgrößen gehabt, aber die Musik, zumindest die aufgenommen erschienen ist, ist mir immer sehr, sehr mainstreamig erschienen. Und das mag jetzt am Publikum liegen, das dort sich einfindet. Vielleicht liegt es auch am Veranstalter und seinem persönlichen Geschmack, diesem Claude Knobs. Also ich bin kein Freund vom Montreux Jazz Festival, und ich bin auch nicht traurig, dass ich dort noch nicht war.
Also das kann ich durchaus nachvollziehen. Nichtsdestotrotz bin ich insofern nicht deiner Meinung, dass nicht doch einzelne Aufnahmen, die dort gemacht wurden und auf Platte gepresst wurden, nicht Qualität haben. Ich habe eh schon gesagt, ich finde die gar nicht so schlecht. Und ich persönlich, einer meiner Lieblingsplatten sogar, ist von meinem geliebten Gitarristen Harry Stoiker, dem österreichischen Jazzgitarristen, der eine Live in Montreux eingespielt hat in die 80er Jahre, deren Qualität ich als sehr hoch einschätzen würde. Also, wie gesagt, ein bisschen andere Sichtweise darauf, aber das ist ja auch schön. Man muss ja bei diesen Dingen, ist ja Vielfalt eher interessant und nicht, dass jeder dieselbe Meinung zu den Dingen hat.
Es kann natürlich auch sein, dass nur das Populäre veröffentlicht wird.
Ist auch möglich. Ja. Nur wie gesagt, ja. Also, gerade die Live in Montreux vom Harry Stoiker ist eigentlich durchaus schöner Jazzrock, Swing und Hardpop, Jazz, muss man sagen. Also ja, wie auch immer. Wie auch immer, lass uns fortfahren, würde ich sagen, weil es gibt doch einige Platten.
Ja, du hast mir in den Weg gelegt. Ich habe ihn nicht angenommen, aber ich springe jetzt wieder zurück auf den Weg. Das Album, an dem mir liegt, das ist 82 erschienen und das heißt Solo Quartet. Es besteht auf einer Seite aus dem Bobby Hutcherson Quartet und auf der anderen Seite, und das ist vor allem die spannende Seite, aus einem Solo, auf Soloaufnahmen von Bobby Hutcherson. Man hört aber hier nicht ein Instrument, sondern man hört mehrere Instrumente übereinander gelagert, also einfach eine Spur aufgenommen mit einem Instrument, dann mit dem nächsten Instrument auf der nächsten Spur und so weiter. Und es geht hier nur um Schlaginstrumente, also Vibraphon spielt er, spielt die Marimba, er spielt Xylophon und was auch immer. Sehr, sehr spannend, auch das ein Album auf meiner Wunschliste.
Naja, Wunschliste. Ich hätte noch einige Alben auch aus der späteren Zeit, die, wenn sie mir mal unterkommen sollten, auf jeden Fall abgegriffen werden. Ich würde sie einfach jetzt mal da so ein bisschen durchexerzieren, damit wir sie auch genannt haben. Das wäre jedenfalls einmal aus dem Jahr 1985 Good Bait, wo der Brentford Marsalis mit ihm spielt. Und das war gleichzeitig das Debüt des Labels Landmark. Ein Jahr später gab es eine...
Muss man das kennen? Ich kenne es nicht, das Label Landmark.
Ja, Landmark, doch. Das ist auch ein durchaus jazzlastiges Label. Mehr weiß ich darüber auch nicht. Ein Jahr später eine Live-Aufnahme in Village Vanguard, in the Vanguard.
Vanguard,
ja. Ja, und dann ist für mich eigentlich, ja, Farewell Keystone anlässlich des Zusperrens des Jazzlokals Keystone sowieso.
Wo war das Keystone?
Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. In Amerika auf jeden Fall, in den USA.
Ja, das ist klar, ja.
Ja. Feine Platte, feine Aufnahme.
Ich frage deswegen nach, weil es gibt doch einige Jazzclubs, die man von Aufnahmen her kennt oder wir kennen. Ja. Mhm. Also, Willard Schwenkert hast du erwähnt und was gibt es noch? Half Note und was weiß ich, was alles noch. Aber das Keystone ist mir noch nicht untergekommen.
Also, doch, der Name ist mir schon geläufig gewesen, aber wie gesagt, ich könnte jetzt nicht mehr genau sagen, was es ist. War übrigens auch eine Aufnahme mit dem Harold Land und kann sich sehen lassen aus dem Jahr 1987. Ja, für mich geht es dann eigentlich erst in den 90er Jahren weiter mit seinen eigenen Aufnahmen als Lieder. Weißt du, hast du da noch dazwischen etwas, was dir am Herzen läge, Stefan?
Na, das ist eine Periode, die ich dann ausgeklammert habe, mangels Zeit.
Na, dann lass uns nur schnell wenigstens zwei Werke aus den 90er Jahren erwähnen. Nämlich die Acoustic Masters mit dem Greg Handy aus dem Jahr 1993 und dann eine durchaus sehr spannende Platte aus dem Jahr 1999, Skyline, die wieder beweist, dass er auch Leute, die vielleicht ansonsten nicht unbedingt in die Geschichte des Jazz eingegangen wären, dazu inspirieren konnte, tolle Musik zu machen, nämlich der Kenny Garrett. Den ich ansonsten so gar nicht brauche, aber da spielt er wirklich ganz, ganz toll am Altsaxophon neben dem Bobby Hutcherson. Und dann geht es eigentlich für mich erst wieder weiter, bereits tief in den 2000er Jahren, 2009, eine Coltrane-inspirierte Platte Wise One, die wirklich sehr schön ist.
Ja, wobei Wise One ist ja, glaube ich, ein Coltrane-Stück, ne?
Coltrane ist auch ein Coltrane-Stück, genau. Und auch die anderen Nummern da sind sehr inspired bei John Coltrane.
Ja, ich habe das Cover von mir von Wise One, da ist ein lachender, aber doch schon gealterter Bobby Hutcherson zu sehen, mit sehr blankweißen Zähnen und den Schlagstöcken, wie immer die genau heißen, vom Vibraphon.
Ja, frag mich nicht, ich kann das auch nicht sagen.
Und wenn ich mir die Titel anschaue, es ist doch wohl eine Hommage gewesen. Voice One, dann haben wir Like Sonny, dann haben wir Equinox, es ist auch ein Coltrane-Stück. Spiritual, Out of This World, Dear Lord, das ist eigentlich alles Coltrane.
Ja,
Nancy kenne ich nicht und Aisha kenne ich auch nicht, aber alle anderen sind eigentlich kulturelle Stücke. Mhm. Übrigens, ich habe, während du uns unterhalten hast, mit den späten Aufnahmen recherchiert. Das Lokal heißt oder hieß Keystone Corner. War Corner mit K übrigens geschrieben und war ein Jazzclub in San Francisco von 1972 bis 1983.
Na schau.
Es gibt jetzt einen neuen Keystone Corner und der ist in Baltimore.
Na bitte, schau, was du alles nebenbei machst. Okay. Hoffentlich nicht Taschenbillard spülen. Das wäre wieder so eine Geschichte zum Schneiden. Na gut, wir gehen darüber hinweg und ich möchte gerne noch erwähnen, dass 2012 eine sehr, sehr schöne Platte mit dem Joy Di Francesco, ein Orgelspüler, toller Orgelspieler.
Der übrigens 2022 auch verstorben ist.
Oh Gott, das ist ein Wahnsinn. Ja, so, okay. Aber nichtsdestotrotz nenne ich jetzt die Platte, nämlich Somewhere in the Night. Und ebenfalls mit dem Joy Di Francesco und wiederum David Sanborn, der wahrscheinlich auch deutlich schlechtere Zeiten gehabt hat, als 2014 die Kooperation mit dem Joy Di Francesco und dem Bobby Hutcherson auf Enjoy the View. Beides tolle Platten eigentlich und vielleicht auch, dass das auch noch untergebracht wird, erwähnt. In diesen Jahren auch hat sich, sogar ein bisschen früher, hat sich der Joshua Redman aufgeschwungen, sozusagen quasi mit seinem Altmeister am Vibraphon, dem Bobby Hutcherson, gemeinsam das San Francisco Jazz Collective ins Leben zu rufen. Und da sind in den Jahren 2004 und 2005 bereits zwei durchaus bemerkenswerte Aufnahmen gemacht worden, die unter dem gleichen Namen veröffentlicht wurden, nämlich San Francisco Jazz Collective 1 und 2.
Mhm. Der David Sanborn hat übrigens mit dem Al Jarreau einmal getourt. Es muss so gewesen sein in den 80er Jahren.
Haben wir was versammt dabei?
Schwer zu sagen. Also damals habe ich das schon ziemlich stark gefunden, die Musik. Ich weiß nicht, ob ich es heute noch hören würde. Ja. Nein, der Echaro hat ja auch seine Phasen gehabt.
Ja, na, das kann man recht. Und ich habe auch durchaus die ein oder andere Sandbahn-Platte zu Hause. Und erstens einmal konnte auch der hervorragend bebobbeln. Aber man muss auch sagen, dass er durchaus hochwertige Platten des Fusion gemacht hat, die Standards gesetzt haben. Und vieles davon ist eben, wie schon so oft erwähnt, Kaufhausmusik. Aber die Sandbahn-Geschichten, sicher zwei, drei Platten, sind Kaufhausmusik auf höchstem Niveau. Also sehr, sehr leibernde, eingängige Geschichten, die man sich, wenn man am Strand liegt, durchaus zum Beispiel sehr, sehr gerne anhören möchte. Aber wir sind eigentlich bei unserem geschätzten Bobby Hutcherson und sollten zumindest dann noch erwähnen, welche bahnbrechenden Alben, ein paar haben wir ja schon erwähnt.
Ja, das wollte ich gerade sagen. Wir haben noch ein paar Sidemen-Sachen, ja. die wir erwähnen wollten. Und wir wollten ja den Bogen zurück zum Gretchen Moncur, dem Dritten, schlagen.
Gretchen Moncur,
Der viel mit Jackie McLean gemacht hat. Und da kam auch ein gewisser Bobby Hutcherson vor. Zumindest bei Destination Out.
Ganz richtig.
Und möglicherweise auch bei Some Other Stuff, bin mir jetzt nicht sicher. Also Some Other Stuff ist Moncur.
Ja, also die wichtigste Platte von Gretchen Moncur, dem Dritten, aus meiner Sicht, nämlich seine wichtigste und genau die er mit dem Bobby Hutcherson gemeinsam gemacht hat, aus dem Jahr 1963, ist die Evolution. Ich glaube, du hast es aber eh erwähnt. Und mit Jackie McLean, der großartige New Thing-Platten in dieser Zeit gemacht hat, gibt es gleich zwei meiner Lieblingsplatten, übrigens auch aus dem gleichen Jahr, 1973. Du hast eh schon gesagt, Destination Out. 63, Entschuldigung. Destination Out hast du erwähnt. Und vielleicht noch spannender ist One Step Beyond mit den großartigen Stücken Frankenstein und Ghost Town, die auch ohne Bobby Hutcherson nicht das geworden wären, was sie sind. Ganz großartige Platten.
Da gibt es mir noch ein Stichwort, weil du gesagt hast, Frankenstein. Der Moncur war auch nicht nur ein toller Posaunist, sondern auch ein exzellenter Komponist. Und viele Sachen, die mit dem Jackie McLean eingespielt wurden, waren aus seiner Feder.
Ja. Ebenfalls in der Zeit entstanden ist zum Beispiel von Tony Williams, der später ja tolle Fusion-Platten gemacht hat mit seiner Band Lifetime. Und genau dieser Name Lifetime erscheint auch in seinem früheren Werk im Jahr 1964 als eine großartige kammermusikalische New Thing-Einspielung, nämlich eben Tony Williams Lifetime, auch veredelt auf eine großartige Art und Weise von dem Vibraphonspiel von Bobby Hutcherson.
Genau. Und bevor wir die anderen 53 Alben auch noch aufzählen, machen wir für heute Schluss, denke ich.
Na, lass mich trotzdem, bevor wir Schluss machen, noch erwähnen, dass er großartige Kooperationen mit dem Andrew Hill noch hatte in dieser Zeit. Judgment und Andrew, Rufzeichen dreimal, seien hier erwähnt. Und aus den 80er Jahren möchte ich zumindest noch unterbringen, dass er mit dem Pharoah Sanders, den du heute eh schon erwähnt hast, auf der Rejoice Maßgebliches geleistet hat. Und eine Platte, die ich wirklich schwerst liebe, aus dem gleichen Jahr, 1981, vom Chico Freeman, Destiny's Dance. Ist auch großartige, großartiger moderner Jazz. Also da ist wirklich Tolles entstanden in unterschiedlichsten musikalischen Richtungen.
Gut, das kommt natürlich dann gleich auf die Hörliste, Destiny's Dance. Und während du dein Bier trinkst, darf ich meine üblichen Hinweise loswerden. Ihr könnt uns hören auf Spotify, sofern ihr ein Abo habt, aber auch ohne Abo geht das, ich glaube nur mit Werbung. Das gibt es auch eine Playlist zur Sendung. Ihr könnt uns hören auf Apple Podcasts oder direkt im Internet auf der Homepage von letscast.fm und auf meinmusikpodcast.de. Auf beiden Seiten gibt es eine Subpage, die das Jazzgespräch beinhaltet. Und das wäre es für heute.
Danke, das hast du schön gesagt, lieber Stefan. Hat Spaß gemacht mit dir und mit euch allen da draußen, wer immer ihr auch seid. Ich hoffe doch einmal, die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt.
Gut. Okay. Also, bis zum nächsten Mal.
Baba, Baba, Stefan, Baba, ihr da draußen.
Tschüss.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.